Herzlich willkommen zum Schwingungskongress. Ich freue mich heute sehr auf Robert
Ja.
Savilla. Robert, du bist Sänger, Vocal Coach, Logopäde, Stimmtherapeut. Und wir hatten schon so ein schönes Vorgespräch jetzt gerade, wo du mich richtig neugierig gemacht hast auf dein Wirken. Also erstmal herzlich willkommen und ich fände es auch schön, wenn du so deinen eigenen Weg mal vorstellen würdest. Ich freue mich.
Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, meinen eigenen Weg, der ist natürlich ein langer und ein zum Teil holpriger und dann doch wieder ein sehr fließender. Begonnen hat vieles, würde ich sagen, schon in meiner Kindheit als singendes Wesen. Bin schon mit 11 Jahren zum Chorsingen gekommen, habe dann auch relativ bald einmal solistisch gesungen. Und habe da wirklich so spüren dürfen, was ich durch das Singen bewege. Einerseits, weil ich die Menschen gesehen habe, die mir da zuhören und lauschen. Habe aber auch gleich den Druck gemerkt und gespürt, der mir ein bisschen auf die Schultern gelegt worden ist. Denn natürlich, wenn man so ein junger, ich sage jetzt Knabe ist von 11 Jahren und plötzlich kann der singen und dann kommen die Eltern auf die Idee, wow, der kann singen und den stellen wir so ein bisschen in die Auslage und erheben uns mit seiner Stimme ein bisschen den Selbstwert. Das waren natürlich Themen, die gleich auch spürbar waren, aber damals natürlich noch nicht reflektiert, sondern zu spüren, aha, also ich kann einerseits mit der Stimme etwas bewegen, aber andererseits lastet auch ein bisschen immer etwas auf einem, wenn man sich präsentiert und als Solosänger singt. Und diesen Weg bin ich dann auch lange weitergegangen. Also ich habe dann Gesang am Konservatorium studiert in Graz und bin dann gleich einmal hinein in den Wunsch, Profisänger zu werden. Genau. Und in der Ausbildung auch hier zu merken, unterschiedliche Lehrer, die einem sehr viel auch aufdrücken und überstülpen an Dingen, die einem selber gar nicht so gut tun. Da kommt man aber erst immer dann im Nachhinein drauf. Aber habe Gott sei Dank auch einen Lehrer gehabt, der damals schon sehr weitsichtig war, also meinen Hauptlehrer dann, und der sich viel mit Spiritualität auch beschäftigt hat, der sich auch mit meiner Gesundheit auseinandergesetzt hat, der gesehen hat, dass ich sehr stark oft sehr lange verkühlt bin, quasi so richtig chronische Bronchitis gehabt habe und der gemerkt hat, okay, Robert, wenn diese chronische Bronchitis und diese Schwäche quasi im Bronchienbereich und im Lungenbereich nicht besser wird, dann wird es auch mit der sängerischen Karriere schwierig. Aber er hat mir dann sehr schnell zu einer Shiatsu-Lehrerin geschickt, damals, das war 1983, 84, also damals schon sehr exotisch. Und mich dann auch gleich Richtung Kräuterpfarrer Weidinger, das war ein Kräuterpfarrer in Österreich, der damals sehr bekannt war, der sich mit der Apotheke Gottes auseinandergesetzt hat. Und der hat mich da dann auch recht schnell von meinen Leiden damals geheilt, mit Tees, mit Veilchencreme, also mit unterschiedlichsten Dingen. Und bin also schon auch mit meiner Gesundheit sehr schnell in Kontakt gekommen und in die Verbindung quasi zwischen Stimme und Gesundheit. Und es ist ja auch das, was mich heute noch bewegt und inspiriert und mich quasi mein innerer Motor ist. Von der Gesangskarriere dann oder vom Singen habe ich dann gemerkt, okay, auf der Bühne, wow, die ganz große Sängerkarriere wird es vielleicht doch nicht. Aus unterschiedlichen Gründen, da hat man vor allem so das Nervenkostüm gefehlt, das notwendig ist, um auf der Bühne, auf der großen Opernbühne zu stehen. Und habe aber damals auch keine Möglichkeit gehabt, keinen Mentor, der mir hier jetzt auf die Sprünge hat helfen können, wie ich mein Nervensystem stärken kann selbst, um dann hier den Anforderungen eines Profisängers standzuhalten. Was ich heute aber durchaus wüsste, wie ich es tun könnte, nämlich ist durch das Yoga und durch meine Yoga-Ausbildung habe ich dann viel erfahren. Und bin dann irgendwann in einer Stunde, in einer traurigen Stunde meines Lebens an einer Bar gesessen und war ein bisschen verzweifelt und diesen Blick hat man mir offensichtlich angesehen, sodass mich dann eine ältere Besucherin dieser Bar auch angesprochen und hat dann gesagt hat, na, was ist denn mit dir los? Und ich dann sage, ja, ich bin so unglücklich, habe ein singendes Talent und bin Sänger, aber merke so, die ganz große Karriere wird's nichts, wird nicht. Und dann hat sie mir von einer Frau erzählt, die in Graz tätig ist und ja Opernsängerin war, aber die dann etwas ganz was anderes gemacht hat und sich mit der gesunden Stimme auseinandergesetzt hat. Da bin ich dann hellhörig geworden. Und wie es in den 90er Jahren noch üblich war, hat man dann die Telefonnummer noch auf einen Bierdeckel geschrieben und habe dann mit dieser Bierdeckel, also mit dieser Nummer am Bierdeckel dann noch im Telefonbuch nachgesehen. Und tatsächlich stellte sich heraus, dass diese Frau, von der sie mir erzählt hat, Logopädin war. Also Logopädin, ich habe überhaupt keine Idee gehabt, was das ist, was Logopäden machen und das Stimmen, also Menschen oder Logopäden sich mit Stimme auseinandersetzen und habe die dann angerufen, habe dann gesagt, ich habe von dir gehört, habe keine Ahnung, was du machst, aber es interessiert mich. Und dann hat es das erste Gespräch gegeben über Logopädie in einem Grazer Kaffeehaus. Genau, so wie das Schicksal das so haben will.
Und das klingt ja schon so spannend, weißt du, da kommen schon so die ersten Fragen bei mir, wo du so die Verbindung siehst zu Stimme und Gesundheit. Und es ist ja so ganz oft, dass man, weißt du, wenn einen sowas belastet, das hat mir die Stimme verschlagen. Oder es gibt ja so ganz viele Zusammenhänge, ne? Oder so die belegte Stimme oder ich hab mich über jemanden geärgert, ich habe einen Hals oder sowas und kann dann, ne, da kommen dann gar keine Worte raus. Das finde ich natürlich schon so total spannend, so diesen Zusammenhang Stimme und Gesundheit. Und was kann man so alles aus der Stimme raushören oder was genau ist auch die Stimmung? Drückt die auch so unsere Stimmung aus?
Ein ganz großes Kapitel. Lass mich beginnen mit einem Gedanken. Im Wort Person steckt Personare. Personare, das, was durch mich durchklingt, bin ich, bist du. Und durch dieses Wort Personare, das, was da durchklingt, ist auch schon so diese unmittelbare Verbindung zwischen Stimme und Person eigentlich gekoppelt. Das ist ganz spannend, ja, und das ist was so schön ist und was ich so auch immer wieder vielen Menschen erzähle, ist, dass wir eigentlich mit einem gesungenen Ton auf die Welt kommen. Wir Menschen kommen nicht mit einem Schrei auf die Welt. Du hast dich nicht ins Leben geschrien. Denn der erste Ton von jedem Baby beginnt mit einem weichen Stimmeinsatz. Das heißt, es ist so ein Es wird dann laut und kräftig. Das mache ich jetzt kurz. Ja, aber der Beginn ist immer dieses. Und dieser weiche Stimmeinsatz ist so wichtig, weil zwischen in diesem Stimmeinsatz schon auch die Hellhörigkeit des Gegenübers gefordert wird. Wie geht's dir? Was hast du? Ja, wenn ein Baby macht, sind wir gleich so, ja, was ist denn mit dir? Was hast du? Ja, wie kann ich dir helfen? Ja? Und dieser weiche Stimmeinsatz ist so entscheidend für dieses Bonding zwischen der Mama und dem Baby oder der Umwelt und dem Baby. Ab der 8. Woche, 5. bis 8. Woche, kann ein Baby dann auch von der Muskulatur her tatsächlich so diesen harten Stimmeinsatz produzieren, also dieses Gut. Das heißt, wir schwingen uns eigentlich schon singend, schwingend auf dieses Leben ein. Und jeder Ton oder jeder Mensch hat seinen ganz eigenen, spezifischen, persönlichen, individuellen Klang. Dieser Klang der Stimme ist einzigartig, den gibt es nur einmal auf der Welt, so wie den Fingerabdruck vom Daumen oder die Iris von den Augen. So ist die Zusammensetzung des Tones, dein ganz individueller Ton, einzigartig. Also wie der Grundton ist und dann die Obertöne sich aufbauen, gibt es nur einmal. Und dieser Ton breitet sich in den Resonanzräumen aus, die wir quasi in dem Bereich dem Ton zur Verfügung stellen. Und im optimalen Fall sind das offene Räume, Räume, die aufmachen, eine Person, die sich zeigt, die sein darf, wie sie ist, wie wir sie quasi lassen, also ein viel Raum geben, ja, und diese Räume einfach auch leben und befüllen. Dann gehen auch diese inneren Räume auf, tatsächlich. Oder aber diese inneren Räume, auch Resonanzräume, werden von außen eingeengt, immer kleiner gemacht. Und das sind wir so in diesem Thema, was schnürt mir den Hals zu, was macht eng, was engt mich ein, was beschäftigt mich. Also das sind wir genau und die Stimme spiegelt genau das wider. Und als Stimmtherapeut oder als Mensch, der sich seit Kindheit mit der Stimme beschäftigt und auch mit der Stimme der anderen Menschen, lässt sich ganz viel heraus hören, lesen. Man entwickelt dann eine Sensorik, wo man lernt, dann über den Klang der Stimme so ein bisschen dahinter hineinzuhören und hineinzuschauen und hineinzufragen natürlich auch.
Das finde ich spannend. Also, ich spüre zum Beispiel manchmal, oder ich höre das auch raus, wenn mir jemand was sagt, was nicht stimmt. Wo ich immer denke gerade, na, das entspricht ja aber nicht der Wahrheit. Weil sich dann die Stimmlage ändert, oder was ändert sich denn dann? Also, ich merke so, die reden dann meistens höher, weißt du, so wie gekünstelt.
Prinzip haben wir diese Räume, können wir ganz offen haben. Ja, also diese Räume können sehr offen sein. Und oft ist es ja nicht, dass es jetzt unbedingt die Lüge ist, die wir hören, aber so dieses, da stimmt was nicht. Also alle Mamas wissen das, ja. Wenn man dem Kind fragt, wie geht's, und es sagt, ja gut, und im Zwischenton hört man, da hat's was. Da knistert etwas mit, was nicht wirklich aus dieser Freiheit heraus passiert. Oder meine Frau und ich sind einmal zusammengesessen in der Küche und haben gehört, wie der Sohn nach Hause kommt. Und er hat gefragt, wir haben gar nichts gesagt, wir sind nur am Küchentisch gesessen. Und er ist reingekommen und hat gesagt, hallo. Und wir haben uns beide angeschaut und haben gesagt, der ist verliebt. Er ist verliebt. Das war für uns beide hörbar. Und diese Zwischentöne, die wir wahrnehmen, oder das, was wir hören, ist eigentlich in uns selbst gespiegelt. Das heißt, wir haben unsere Spiegelneuronen. Wir Menschen haben alle unsere Spiegelneuronen und spiegeln die Räume der anderen Menschen in uns wieder. Wir haben ein Wahrnehmungsspektrum in uns, wie sich diese Räume innen drinnen, nehmen wir an, Staunen, wie sich Staunen anfühlt. Jeder kann Staunen sich vorstellen. Ja, was macht Staunen? Wir machen den Mund auf und staunen wie Kinder vor einem Christbaum. Ja, das öffnet uns. Das heißt, wir haben in unserem Leben Erfahrungen gesammelt, wie weit unsere Räume offen sein können. Von Freude, über Glücksgefühle, über Euphorie, aber eben auch über Dinge, die uns von außen einengen, die auch unsere Räume innen drinnen eng machen. Also zum Beispiel der böse Blick. Ja. Opa schaut böse, dann klingt die Stimme auch böse und wir spüren diese Räume in uns wieder, wie böse der Opa ist. Ja, also ich nehme jetzt den Opa. Oder wie besorgt die Oma ist. Ja, durch die Augen, die nach unten gehen, durch den traurigeren Blick, verändern sich innen drinnen die Räume und da der Ton sich ausbreitet in diesen Räumen, füllt der andere Resonanzräume aus, sprich das Instrument klingt anders und das empfinden wir im anderen gegenüber nach. Und dadurch können wir in diese emotionalen Zwischenräume hineinhören.
Das ist dann quasi die Schwingung, die wir da spüren, oder?
Genau, stell dir vor, die Gitarre wäre zum Teil mit Watte gefüllt. Dann würde die Gitarre anders klingen. Und wir würden sagen, die Gitarre ist verstimmt. Oder wir würden die Gitarre irgendwo knicken. Dann würden die Schwingungen der Gitarre sich nicht ausbreiten können. Und wir würden sagen, irgendwie die Gitarre klingt nicht frei oder klingt schrill oder blechern oder wie auch immer. Und wir haben innen drinnen eben organische Räume, die wir öffnen können. Oder auch verschließen können, wenn wir wollen, aber natürlich auch emotions- und vor allem vegetativ gesteuert, also über das Vegetative.
Das ist natürlich spannend. Weißt du, wenn ich jetzt selber gerade so zu bin, nehme ich ja von den anderen viel weniger wahr. Also wenn ich doch offener bin, nehme ich doch viel mehr wahr. Und wenn ich gerade so, oh, lass mich alle in Ruhe, nehme ich ja gar nicht wahr, was so um mich herum gerade abläuft. Dann deute ich doch auch ganz viel falsch in dem Moment, oder?
Ja, also Stimme hat natürlich immer Interpretationsspielraum, ganz klar, und wird immer durch meinen eigenen Filter, durch unseren Filter, geht das durch. Aber wenn wir selbst sehr, ja, das Beispiel, wir sind verkühlt, haben Schnupfen, alles ist zu, alles ist eng. Wir sind missgelaunter, wir sind sagen, ja, und alles ist so dumpf und gehört wird es anders und dann man will dann eher seine Ruhe haben, zieht sich zurück, wird noch enger und beginnt dann so in seiner Verkühlung noch sich vielleicht noch zu bestätigen und sagen, ja, lass mir in Ruhe, ich bin krank und ich zum Beispiel dann, vor allem mit meinen singenden Klienten, die zu mir kommen, sage dann, gib dem Schleim, der jetzt da ist, auch Raum und Platz. Öffne dich für ihn, ja, der hat ja Funktion. Das heißt, öffne dich eher und lass diesen Schleim zirkulieren, gib dem Raum. Und es wird dann anders zu schwingen beginnen. Erstens einmal, der Schleim kann sich anders bewegen und kann leichter zirkulieren und abfließen. Und auch du wirst dich anders fühlen und spüren, wenn du offener bist, wenn deine Resonanzräume offener werden. So wie auch wenn jetzt jemand eben mit sehr verbissen zum Beispiel kommt, ja, sagt, ich muss das machen, da gehen ja auch die Räume zu, ja, das ist ja verbissen. Ja. Genau dem dann eben auch mit Gelassenheit entgegenzuwirken und dann zu sagen, na, ich bleibe da zum Beispiel ganz weich und höre dem ganz mit lockerem Kiefer zu. Ja, also singen oder eben die Auseinandersetzung mit der Stimme ist eine Auseinandersetzung mit inneren und äußeren Räumen. Ganz stark mit inneren und äußeren Räumen.
Also das war mir gar nicht so bewusst. Also ich habe dann wirklich immer gedacht, es ist sowas wie so ein Unterton, den ich da raushöre, der da mitschwingt. Aber dass ich das quasi so innerlich wahrnehme, dass da gerade was, ah, da stimmt was nicht, ne? Dass mein ganzer Körper darauf reagiert, das war mir gar nicht so bewusst.
Ja, weil wenn du es nur hören würdest, würde es ja auf einer Hörebene bleiben. Aber da es ja dann quasi eine emotionale Färbung bekommt, muss es mit dir in Resonanz gehen. Und was mit dir in Resonanz geht, sind die inneren Räume deines Instruments mit dem anderen Instrument. Und wenn der andere verstimmt ist, dann spürst du die Enge oder die Verstimmung des anderen in dir wieder. Wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Stimme gehe, die, ja, nehmen wir an, zum Beispiel so ist, ja? Also ein bisschen hoch, also so, ne? Dann bin ich jetzt jemand, der einfach ganz normal spricht und trotzdem habe ich diesen Klang. Und plötzlich entsteht in dir ein Bild von mir, wie dieser Mensch jetzt ist. Ja? Im Vergleich, wenn ich jetzt diese Räume aufmache und so zu sprechen beginne, dann wirst du vielleicht auch hören, aha, das macht mit dir etwas anderes. Es klingt vielleicht anders und kommt bei dir anders an. Du kommst anders in Resonanz. Das wäre jetzt eher so die Stimme für jemanden, der eine Meditation vielleicht anleitet und sagt, atme ein und atme aus. Ja, das wäre so diese beruhigende Stimme. Das sind die Räume, sind anders geöffnet. Und weil meine Räume sich verschieben, jetzt quasi demonstrativ, kannst du das auch spüren und wahrnehmen. Du spürst in dir die Räume, die ich verwende, wieder. Ganz unterbewusst.
Ja, mit der ersten Stimme gerade fand ich ganz komisch. Die
Ja.
zweite jetzt, die hat mich schon wieder beruhigt. So die erste, da bin ich so ein bisschen in Widerstand gegangen.
Und der
Genau.
Widerstand. Und der Widerstand ist, den Widerstand spürst du, weil es bei dir zumacht. Wenn ich jetzt, ich gehe da noch einmal hinein in dieses, ja? Ja? Du spürst quasi in dir selber diesen Druck, den ich mache da herum irgendwie eng, ne? Und du spürst das indirekt auch. Und natürlich geht der Stimmklang von mir nur dann bis daher. Das wird dann als hochnäsig vielleicht bezeichnet oder als arrogant oder wie auch immer, ja?
Ja, von oben herab.
Genau.
Genau. Ja. Ja, spannend, das war mir nicht so bewusst. Ja. Wie arbeitest du denn zum Beispiel jetzt so mit Menschen? Arbeitest du auch so die Stimme raus? Also, wie stelle ich mir das jetzt genauso vor?
Zu mir kommen viele Menschen, die singen wollen. Die sagen, ich möchte gern singen lernen. Oder mein Singen verbessern. Oder über das Singen mich neu zu entdecken. Und das Schöne ist, dass über dieses Auseinandersetzen mit der Stimme und mit diesen Öffnen der Resonanzräume dann auch sich im Außen oft etwas verändert. Aber kommen wir zurück zu deiner Frage. Wie geht man das an? Für mich ist so interessant, was passiert da vor diesem ersten Ton oder diesem ersten, unter Anführungszeichen, Schrei, den wir da von uns geben, beim Baby. Baby kommt auf die Welt, das heißt, es geht da durch diesen engen Geburtskanal durch, muss da durch den ganzen Stress quasi durch die Geburt durchgehen, wird dann ganz zusammengedrückt und ist quasi 9 Monate in dieser Position. Und das Erste, was passiert, ist, dass das Baby sich wirklich von ihr zu öffnen beginnt. Also das Instrument Stimme beginnt sich über das Aufrichten des Brustkorbes zu öffnen. Das ist so die erste Bewegung. Die andere Bewegung ist, dass die Resonanzräume, von denen wir es gerade gesprochen haben, sich befreien dürfen vom Fruchtwasser. Das heißt, das Baby macht diese Bewegung, wo das ganze Fruchtwasser rauskommt, sowohl vom Mund als auch von der Nase. Und plötzlich gehen das erste Mal diese ganzen Räume überhaupt auf. Und wenn diese Räume offen sind, kann der erste Atemstrom einfließen. Dann kommt Atem in unseren Körper hinein. Dann kommt der erste Impuls für das Ausatmen und dann steht dieser Ton. Und sowohl in der ganzen Gesangspädagogik als auch in vielen, vielen anderen Körperarbeiten geht es viel darum, um körperliche Aufrichtung. Es geht darum, dass wir durchlässig werden, beweglich werden. Es geht darum, wie der Kopf auf der Wirbelsäule sitzt. Es geht darum, wie der Kiefer entspannter sein kann. Es geht darum, wie wir spüren können, diese Räume zu öffnen. Und diese dann zu quasi beschallen, zu klingen zu bringen. Es können also Übungen sein, wie zum Beispiel da locker lassen lernen, zu lernen, überhaupt einmal zu spüren, wow, da ist eigentlich immer so ein Druckgefühl drauf, ein Haltegefühl, ein Kloßgefühl, ein Gefühl des Drucks. Das einmal wahrzunehmen und zu merken, wow, das kann sich lösen, das kann freier werden, offener werden. Und wenn man dann eben dann in diese unterschiedlichen Räume dann auch zu klingen beginnt, spürt man dann und hört man dann auch den Unterschied. Es ist dann ein Unterschied, ob man eben, nehmen wir jetzt ein Beispiel, pa, oder pa, und plötzlich merkt man, wow, da ist ja viel mehr da, als ich vermutet habe. Es ist ja viel mehr da, als aus mir herauskommt, die Leute spüren es meistens, was eigentlich so in ihnen stimmlich möglich ist.
Ja, und da ist ja auch, ich finde so in der Stimme sitzt ja auch die Kraft. Und ich kann mich noch dran entsinnen, weißt du, ich hatte so eine Zeit, da ging es mir auch so gar nicht gut. Da hatte ich so ein bisschen, ja gut, ich füge mich jetzt in die Welt, das ist so. Dann irgendwann kam so die Phase, wo ich gedacht habe, nee, das kann nicht sein. Und ich weiß noch, weißt du, wir sind da Achterbahn gefahren und ich habe da dermaßen geschrien, ich habe wirklich alles rausgeschrien und danach hatte ich das Gefühl, ich habe meine Stimme wieder und ich habe meine Kraft wieder. Aber das war so, wie du auch eben so gesagt hast, dieses Fest, ne? Das ist so, als hätte ich das alles rausgeschrien und plötzlich habe ich auch mal so gemerkt, also ich habe mich auch gehört, das hat einfach so gut getan und danach hatte ich auch das Gefühl, da ist meine Kraft wieder, als hätte ich die Kraft wieder befreit, so diese Power wieder befreit und also ich finde, für mich ist so in der eigenen Stimme auch die Kraft enthalten.
Oh ja, das sieht man bei den Baby, das sieht man bei den Babys. Wie viel Kraft hat diese Stimme von einem Baby? Ja, wenn so die Babys so richtig loslegen und so richtig schreien beginnen, wie viel Power ist da drinnen? Und das geht dem Kind durch und durch, aber auch uns als Menschen durch und durch. Ja, das ist richtiges Befreien, das ist Kraft, das ist Kraft ohne Ende, also Empowerment eigentlich, ja. Und Stimme kann sehr empowern, ja. Weil, wenn diese Räume sich öffnen und beschallt werden, kommen wir oft mit unseren alten Geschichten wieder in Berührung, die uns irgendwann einmal eingeengt haben. gibt also diesen Teil in meiner Arbeit auch der Stimmbiografiearbeit. Wie ist deine Stimme beurteilt worden? Wie ist deine Stimme verurteilt worden? Wie bist du stimmlich eingeschränkt worden, eingeengt worden? Welche Worte hast du über deine Stimme gehört? Zum Beispiel, du kannst nicht singen. Du bist ein Schreihals, sei ruhig. Du bist ein Brummbär. Du klingst, ich weiß nicht, ob das, zumindest im Steirischen sagt man das so, du klingst wie ein Blechhäfen. Ja, so dieses schrille, ja, so schrille Stimme. Und weil eben Stimme und Person so nah nebeneinander sind, sind alle Beurteilungen oder Worte, die über die Stimme gemacht werden, auch persönliche Trigger und persönliche Verurteilungen auch. Weil wenn ich klinge wie ein Blechhäfen, dann stimmt irgendwas nicht mit mir. Wenn ich schreie wenn ich ein Schreihals bin, dann stimmt irgendetwas nicht mit mir, weil die anderen sind keine Schreihälse. Und dann sind wir natürlich schon sofort im Thema mit dem Thema, bin ich richtig oder nicht? Weil wenn meine Stimme beurteilt wird und verurteilt wird, dann stimme ich nicht. Stimme ich nicht. Und dann sind wir sofort auch in diesem Thema, bin ich richtig? Und dann schäme ich mich, also dieses Schamthema. Das ärgste Beispiel war in einem Kurs. Eine Teilnehmerin hat erzählt, dass sie sich in der neuen Schule so auf ihren Chor gefreut hat. Da war sie 14, ist in eine neue Schule gekommen mit einem Chor und wollte eben in diesem Chor mitsingen. Und das hat sie auch getan, von September bis Weihnachten. Und dann war die Chorleiterin, die dann gesagt hat, ja, aber zum Weihnachtskonzert ist alles ein bisschen anders. Dann machen wir das so, die hübschen Mädchen stehen in der ersten Reihe, die singen können und gut singen können, die stehen in der zweiten und du und du und du und du, ihr steht in der dritten Reihe. Und das sind natürlich tiefe, tiefe Verletzungen, die man dann auch wieder über die Stimme lösen kann. Oder? Die über die Stimme weiter noch rauskommen.
Ja, ich glaube, da ist so einiges, was wir da so quasi mitgetragen haben, dann so seit unserer Kindheit, ne? Also viele, die das bestimmt kennen, sei mal ruhig oder sei nicht immer so schrill und ne, oder du kannst nicht singen. Ja,
Oder
also ich meine,
nur.
das sagen ja sehr, sehr viele von sich selber. Ich kann nicht singen.
Und da entgegne ich immer, jeder kann singen, weil du singend auf die Welt gekommen bist. Also irgendwann hast du diesen Ah. Und es ist ja das Singen tatsächlich in uns epigenetisch vorprogrammiert, weil der erste Ton, den wir von uns geben, ist eigentlich ein gesungener Ton. Zumindest in der Anfangsmillisekunde. Und deshalb ist tatsächlich Singen in uns. Und beim gemeinsamen Singen geht es nicht darum, dass man richtig singt, sondern eigentlich das, was zwischen den Menschen im Singen passiert. Zwischen den Zeilen oder zwischen den Menschen passiert. Das ist der Ursprung des Singens. Wir haben es dann halt irgendwann einmal zu einem Kulturgut erhoben und zu einer Kunst erhoben. Aber Singen ist eigentlich keine Kunst, sondern Singen ist uns natürlich in die Wiege gelegt, wie Laufen. Man würde aus dem Laufen auch keine Kunst erheben.
Ja. Aber kann das sein, dass genau das so die Krux ist, dass alle dann so meinen, dass dieses Singen perfekt sein muss, die sich dann vergleichen? Also ich bin ja jetzt hier keine Opernsängerin, kein Rockstar, aber das ist ja dann wahrscheinlich das, was so viele in den Köpfen haben. Ich kann nicht singen, wie, ne, irgendjemand, den sie vielleicht gerne singen hören. Also ich meine, im Radio, Musik anmachen, mitsingen, das kann ja eigentlich jeder und das ist ja schon
Und dann,
Singen.
that's it. That's it. Das ist schon Singen. Mehr braucht es fürs Glücklichsein nicht. Ja, also
Ja.
wir müssen nicht, so schönes Beispiel. Wenn wir Sänger sehen oder Sängerinnen und wir hören diese Sängerinnen und sehen diese Sängerinnen, dann sind die im Moment des Singens, wenn sie also wirklich sozusagen sich öffnen, ganz offen. Öffnen sich, öffnen ihr Instrument, klingen, ja, und wir als Zuhörende sagen, ah, das ist zu gut, das ist zu schön, so möchte ich auch sein, weil ja die Menschen in dem Moment, wenn sie auf der Bühne sind, tatsächlich Glücksgefühle haben und glücklich sind, weil sie im Moment sich öffnen und singen. Das heißt aber nicht, dass diese Menschen im Leben glücklichere Menschen sind als wir. Oder mehr oder besser oder weniger glücklich oder mehr glücklich oder fröhlicher oder weniger fröhlich. Nur in dem Moment, wo sie singen, wo sie sich öffnen, wo sie sich der Musik hingeben, dem Gesang hingeben, dann sehen wir die strahlenden Augen, dann sehen wir das Glitzern in den Augen, wir sehen diese Gefühle, diese überschwänglichen Gefühle auch, ja, und sagen, ja, so, ja, das fühlt sich so schön an. Aber das ist ja nur eine Momentaufnahme, ja. Und wir lesen es ja dann eh in den Gazetten, wie es den Menschen dann da hinten wirklich auch geht, ja. Und da ich wirklich viel auch mit Profis arbeite und auch mit Opernsängern und auch mit Pop- und Jazzsängern, also im Leben dahinter schaut es ganz gleich aus wie in unserem Leben, ja. Ganz gleich. Also mit allen Up and Downs und aber der Moment, wo sie singen, da fühlen sie sich glücklich, ja, und offen. Und das können wir uns eben auch über das Singen ins Leben holen, wenn wir wollen. Also, genau.
Also da gehe ich jetzt nochmal zurück, weißt du, wie du so anfangs erzählt hast mit deiner Bronchitis und so, ne?
Ja.
Dass das im Endeffekt so durch das Singen auch wie so Heilräume sich geöffnet haben. Und erlebst du das auch so, dass du da, also Menschen, wenn die dann so zum Beispiel so zu dir kommen, dass du dann auch so einen Unterschied merkst, dass die, ne, plötzlich ganz anders präsent sind oder einfach eine ganz andere Ausstrahlung wahrscheinlich haben?
Ja. Weil dieses innere Öffnen und dieses quasi sich mit diesen Räumen zu beschäftigen, tatsächlich dann neue Resonanzräume öffnet und die Schwingung auch weiter sich ausbreitet im Körper. Und es ist auch eher, also es ist auch erklärbar, eigentlich ganz einfach erklärbar, wenn du da herhaltest und summst. Dann spürst du, wie dieses Summen irgendwie zu vibrieren beginnt. Und da zum Beispiel liegt die Schilddrüse drauf. Das heißt, diese Schwingungen bekommt die Schilddrüse ab. Und die Schilddrüse, wenn die quasi immer wieder besungen wird oder bespielt oder mit Frequenzen beschallt wird, beginnt natürlich sich anders einzuschwingen, als wenn es jetzt eher eine enge Stimme ist und eher da so verspannt und da viel Druck drauf ist und dann. Das Gleiche passiert mit der Hypophyse. Die Hypophyse, die ja in unserem Kopf in der Mitte quasi ganz drinnen in der Mitte sitzt, die Zirbeldrüse, die Hypophyse liegt auf der Schädelbasis in einem Bereich, wo die Schädelbasis ganz dünn wird. Ja, die Hypophyse liegt in der Schädelbasis, wo eine Fläche ganz dünn wird. Und diese Membran, wo die Hypophyse drauf liegt, das schaut so aus wie ein Türkensattel, ja, heißt auch Sella Turcica, das ist genau in dem Bereich, wo die Resonanz oder wo die Schwingungen aufsteigen, ja, wenn wir offen sind und an die Schädeldecke, diese Vibrationen an die Schädeldecke kommen, bringen quasi diese kleine Membran zum Schwingen und dadurch auch die Hypophyse. Und die Hypophyse beginnt dann tatsächlich nachweislich Glückshormone auszustoßen. Also quasi wie ein Feuerwerk an Glückshormonen, das da ausgestoßen wird, wenn wir singen. Und dadurch fühlen wir uns, wenn wir singen, glücklich und sind in dem Moment auch glücklicher. Und das hält natürlich auch an, weil diese Botenstoffe sich über den ganzen Körper dann auch verteilen. Also singen macht nachweislich glücklich.
Ja, dann sollten wir alle singen.
Ja, unbedingt. Das ist meine Botschaft.
Ja,
Good vibes for you and for a better world. Genau. Wenn wir
gibt doch
mehr
dieses
singen.
Sprichwort, es gibt dieses Sprichwort, wo man singt, da lass dich nieder, böse Menschen singen keine Lieder oder haben keine Lieder.
Haben keine
Ja?
Lieder, genau. Also, wer mal so in einer Chorprobe oder so war, das ist, nach einer Chorprobe kann man nicht so schnell einschlafen, weil einfach man so auf diesem höheren Vibe ist. Es ist auch immer gesellig. Man kommt noch was dazu, weil eben auch das Oxytocin ausgeschüttet wird. Das erzähle ich vielleicht später dann noch einmal. Weil es so gesellig ist und Chorsänger nach einer Chorprobe wird eigentlich meistens zusammengesessen. Es ist meistens auch ein sehr gesellschaftlicher Moment, wo man zusammensitzt, soziale Interaktion, wo man dann spricht. Und wenn man dann schlafen geht, dann schlaft man wirklich tief. Also das kenne ich und höre ich von ganz vielen Chorsängern. Zum Beispiel der Donnerstag, wenn der Donnerstag Chorprobe ist und die Menschen gehen dann schlafen. Dass sie sagen, ja, am Donnerstag schlafe ich besonders tief. Und das ist auch nachweislich, weil eben die Hypophyse auch für das Melatonin zuständig ist und es eben auch für die Schlafstruktur verantwortlich ist.
Wie viel singen würde denn da reichen pro Tag?
20 Minuten.
10 Minuten?
20.
20.
20 Minuten sagt man ungefähr, ja. 20 Minuten singen verändert ganz viel, auch wenn wir so ans Mantren singen denken, also aus dem Yogischen zum Beispiel, wenn dann Mantren gesungen werden, ist auch oft so diese zwei Lieder, zweimal 10 Minuten, so diese 20 Minuten tun voll gut. Es gibt Studien aus Wien, die gemacht worden sind und man hat dann den Menschen, also Chorsängern, Speichelproben entnommen und hat dann nachweislich gesehen, dass das Immunglobulin A, das also für die Organisation von der Immunabwehr zuständig ist, deutlich erhöht ist nach 20 Minuten Singen. Also es bewirkt einfach mehr, als wir glauben.
Ja, und es ist ja nicht viel, 20 Minuten am Tag.
Ja.
Also, ja. Also, ich bin manchmal mit dem Auto unterwegs, weil sie natürlich so meine
Ja,
Lieblings-CD rein und singe dann mit. Da bin ich schon mal gut eine halbe Stunde, singe ich
ja.
dann.
Ja, super.
Ja, das ist witzig. Das ist wirklich also so einfach im Endeffekt
Ja,
auch. Ja.
genau.
Ah, schön.
Prinzipiell ja, oft braucht es dann halt Plattformen oder eine Möglichkeit, das auch zu tun oder sich zu sagen, wow, ich traue mir eigentlich gar nicht, aber wie kann ich mein Instrument erforschen, entdecken, entwickeln? Also ich spreche eigentlich mehr so von Stimmentwicklung oder Stimmentfaltung, weniger von Stimmbildung, das klingt irgendwie so verkopft. Stimmentfaltung, das ist so, das ist, was mir so am Herzen liegt, Stimmentfaltung der Menschen.
Ja, und wie gehört da jetzt der Atem dann zu?
Ein riesiges Thema. Aber vielleicht kurz, also jetzt als Logopäde und Stimmtherapeut und Sänger ist das natürlich ein Riesenthema. Aber die Atmung ist der Motor für den Ton und ist der Atem bringt sozusagen die Energie ins Fließen, weil das, was schwingt oder das, was die Stimmlippen zum Schwingen bringt, ist die Luft. Und somit gehört unweigerlich irgendwie die Atmung zum Singen oder zur Stimme dazu. Aus meiner Sicht ist es in unserer Gesellschaft wichtiger, diese Räume herum vorerst einmal zu entschlacken, zu befreien und sich dann erst mit der Atmung zu beschäftigen. Weil wenn hier viel Widerstände, muskuläre Widerstände sind, nehmen wir an das Beispiel mit dem engen Kiefer, ja, das ja immer wieder auch so ein bisschen dieses Verbissene, ne? Ja, wenn jemand näher so verbissen ist, so und diesen verbissenen Menschen sage ich jetzt, beschäftige dich mit der Atmung. Ja? Dann wird der immer gegen diesen Widerstand atmen, der hier herum ist. Und der Atem kann nicht gar nicht so weit nach unten kommen, als wenn vorher quasi diese Räume gelöst werden. Also mein Zugang ist eher mal herum, diese Räume zu öffnen, ja, zu merken, wow, wie viel Platz habe ich da? Und dann in die Atmung zu gehen. Man kann natürlich auch den anderen Weg gehen, über die Atmung dann zu sagen, okay, mit der Zeit wird sich auch dann der Bereich hier lösen. Aber für mich ist so wichtiger, einmal da oben lösen und dann in die Atmung zu gehen. Und prinzipiell sprechen wir von der Bauch- und also von der abdominalen Flankenatmung, dass also der Bauch nach vorne bei der Einatmung geht und bei der Ausatmung sich zusammenzieht und dass auch die Flanken, also die Seite, auch in die Einatmung und Ausatmung involviert ist und weniger wir hier in diesem Brustkorbbereich hochatmen. Also Atmung ist ein abendfüllendes, lebensfüllendes Thema.
Und gibt es auch, also achtest du auch so darauf, weißt du, wenn du jetzt so in der Stimmbildung bist, entwickelt sich da auch unser Ein- und Ausatmen anders? Ist da auch so ein Zusammenhang?
Ja, in der Atmung sind wir gleich aus meiner Sicht in einem Thema, wo es darum geht, dass es Atemrhythmen gibt. Es gibt die sogenannte Atemrhythmenlehre und vielleicht auch schon irgendwann einmal gehört, es gibt diesen lunaren und solaren Atemtyp oder auch dann. Ich nenne sie Sternenatemkinder oder eben Mondatemkinder oder Sonnenatemkinder. Das hängt eben damit zusammen, wie diese Umstände rund um deine Geburt waren, als du diesen ersten Atemzug getan hast. Es gibt Studien, die zeigen, empirisch, wissenschaftlich schwer zu belegen, aber empirisch, und ich kann es aus meiner eigenen Praxis auch bestätigen, wo man sieht, ob jemand im Winter zum Vollmond geboren ist oder im Sommer zum Neumond. Das ist mit der Zeit sichtbar, ja, an der Art und Weise, wie jemand einatmet, wie sich dieser Atem quasi im Körper ausbreitet, entfaltet, entwickelt und auch die Ausatmung. Also wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf die Geburt, dann ist zuerst dieses Aufrichten und dieses Öffnen der Resonanzräume, weil das Fruchtwasser rausgeht und dann kommt der erste Atemzug in den Körper. Und wie das passiert, hängt davon ab, wie, ich sage jetzt einmal so, die Stimmung war, aber nicht die Stimmung in dem Raum, sondern eher wie die Kräfte waren zwischen Sonne und Mond. Man kann sich, vielleicht ein anderes Beispiel vorweg. Man kann sich vorstellen, dass jemand, der in einem Föhntag geboren ist, ja, wo so richtig starkes Föhnwetter ist, wo der Luftdruck so ganz einen zusammenpresst, ja, wo wir schon Kopfweh haben und wo die Migräne stärker wird bei den Menschen, dass jemand, der an so einem Tag geboren wird, anders irgendwie diesen ersten Atemzug oder der Körper sich anders gegen diesen ersten Atemzug aufbäumen muss vielleicht, weil der Druck zu groß ist, als jemand, der an einem Frühlingstag geboren ist, wo der Wind ganz flockig und leicht durch die Lande zieht. Ja? Und so gibt es eben auch diesen Atemtypenrhythmus, der bestimmt, ob wir eben im Winter geboren sind, eher zum Neumond hin oder im Sommer und eben auch in Kombination dann mit dem Vollmond oder Neumond. Also die größten Unterschiede sind Winter und Vollmond und Sommer und Neumond. Da gibt es die größten Atemtypenunterschiede und natürlich viele Zwischenstufen da in diesem Bereich dazwischen.
Spannend.
Ja,
Ja.
Atemtypenlehre ist ein eigenes großes Thema. Und hat aber auch, und das finde ich so schön, auch in dieser Überlegung, mit den Zyklen des Jahres zu tun. Ja, also mit diesen rhythmischen Schwingungen, wenn man so will, wie der Mond sich verändert und wie sich auch die Sonne verändert. Und je nachdem, wie dieses Zwischenspiel zwischen Sonne und Mond ist, dass eben auch dieser Atem, mit diesem ersten Atemzug, den wir in unser Leben holen, dass sich der da anpasst und geformt wird, wenn man so will, und auch eingeprägt ist als erster Atemzug im Körper, in der Muskulatur, und das auch ein Leben lang quasi bleibt. Und wenn wir wieder zurückkommen auf diese Muster, dann spüren wir auch, und ich sehe das in der Arbeit mit den Menschen, die zu mir kommen zum Singen, dass hier stimmlich dann einfach mehr Volumen, mehr Kraft, mehr Freude, mehr Lust spürbar wird, wenn wir sozusagen in diesen Atemtyp zurückgehen.
Ja, das klingt eigentlich alles total logisch. Und wenn ich jetzt aber mal so beobachte, also wenn ich mich da selber beobachte, weißt du, davon bin ich sowas von weit weg. Das ist ja schon traurig. Also, selbst in der Schule, weißt du, da gab es dann auch, da wurde dann eine Stunde wurde dann gesungen und dann gab es hier die schönen Stimmen und wir anderen waren so, wir haben da mitgesungen und ja, das war dann auch alles nicht so die schöne, schöne Erfahrung.
Und genau darum geht es, dieses Singen wieder in das, schöner Ausdruck, in dieses kollektive Gedächtnis zu bringen, dass das etwas ist, was uns allen gut tut. Unabhängig von diesem Leistungsanspruch. Weil es darum geht, dass wir uns wieder bewusst werden, schwingende Wesen zu sein, wenn wir schwingend auf die Welt gekommen sind, wenn wir schwingen mit allen Zellen, die Zellen schwingen. Wir haben im Herzen haben wir eine super Combo, ja, also wenn man so einen Ultraschall mit dem Herzen so anhört, ja, das ist, also ich war letztens bei einer gesunden Untersuchung, habe mein Herz untersuchen lassen, ob da wohl alles in Ordnung ist. Und ich kenne diese Internistin und die hat dann gesagt, ja, aha, das ist jetzt die linke Herzklappe und die macht, also Beispiel, ja, und das ist jetzt die rechte und dann die andere und so weiter. Und dann habe ich gesagt, darf ich das nochmal hören? Und noch einmal, noch einmal. Und dann hat sie gesagt, ja, dieser Ton, also wie diese Schwing, also wie die Herzklappe schwingt und der Ton, den sie hört über das Stethoskop, ist ganz entscheidend für die Diagnostik, ob sie das, also das, was sie sieht, ob das einhergeht mit dem, was sie hört. Und wenn da quasi Differenzen sind, dann wird sie hellhörig und sagt, da stimmt was nicht. Das heißt, wir haben ja diese Rhythmen im Blut, wenn wir so wollen. Ja? Der Liquor schwingt regelmäßig. Wir haben das Herz, das regelmäßig pulsiert. Wir haben den Atemzug, der regelmäßig in unserem Körper kommt und geht. Das heißt, wir sind ja diese biologisch schwingenden Instrumente. Und beim Singen werden wir uns, glaube ich, dessen wieder bewusst oder können wir uns dessen bewusst wieder werden und sagen, wow, Singen, ich kann singen und Singen ist mir in die Wiege gelegt und es ist eines der einfachsten Dinge, sich das Singen wieder ins Leben zu holen.
Ja, wenn wir das Ganze, was uns da irgendjemand vielleicht drüber gesagt hat, mal wegtun und es nochmal ganz neu entdecken. Weil ich glaube, darum geht es dann auch, oder? Weil das ist ja im Endeffekt, weißt du, das, was du alles erzählst, das hört sich alles so rund, so schön, so ansprechend an und verbindend. Das ist ja nicht das, was uns da irgendjemand mal versucht hat zu erzählen, der vielleicht selber gar keine Ahnung hat.
Singen ist nicht Töne produzieren. Singen ist ein Wiederentdecken. Ein Wiederentdecken von das, was wir schon eigentlich können. Also es geht auch viel weniger um Töne treffen. Auch ich habe jetzt einen Vortrag gehalten vor Chorleitern. Und schon da, also auch in diesem Profitum, oder geht es darum, Töne zu treffen, nicht zu treffen. Und da sind wir gleich in ganz anderen Dimensionen. Da geht es um temperierte Stimmung, reine Stimmung und so weiter. Wenn wir jetzt über Schwingung zum Beispiel sprechen, dann ist ja das. Wir als Instrument, als hörendes Instrument Mensch sind sozusagen rein gestimmt. Wenn ich einen Ton produziere, dann hat der einen Grundton und die Obertöne bauen sich auf über diesen Grundton. Da die Verhältnisse dieser Obertöne aber nicht regelmäßig sind, sondern sich quasi verschieben, stimmt irgendwann ein Oberton nicht mehr mit dem tieferen Grundton überein. Also das heißt, es verschiebt sich irgendwann harmonisch, so dass wir nicht Musik machen können aus einer reinen Stimmung heraus mit in allen Tonlagen beziehungsweise in allen Modulationen. Also irgendwann driftet quasi das natürliche Klangsystem ab und passt miteinander nicht mehr zusammen. Und deshalb haben wir, hat man im 17. Jahrhundert irgendwann einmal das wohltemperierte Klavier oder die temperierte Stimmung erfunden, die mathematisch die Oktav in 12 gleiche Tonschritte einteilt. In 12 gleiche Halbtonschritte. Sind mathematisch ganz gleich, haben aber mit der natürlichen Stimmung, die wir eigentlich als Instrument haben, nichts zu tun. Das heißt, wenn wir Oberton singen und in diese Obertonschwingungen gehen, stimmen diese Töne mit dem Klavier nicht überein und verschieben sich um Nuancen, zwei, drei Schwingungen, aber hörbar. Das heißt, sobald wir eigentlich mit dem Klavier arbeiten und Töne übers Klavier gegeben bekommen, begeben wir uns schon in eine nicht natürliche Stimmung, in eine wohltemperierte Stimmung, die aber keine natürlich reine Stimmung ist. Und ein großer Konflikt in der Chorarbeit zum Beispiel ist immer, dass gewisse Intervalle, zum Beispiel die Terz, immer ein bisschen zu tief ist, weil es unsere eigene natürliche Stimmung ist, im Vergleich zum Klavier. Und dann sagt der Chorleiter ein bisschen höher, ja, ein bisschen höher, ein bisschen höher. Ja, das ist bei der Terz, bei der Sext, bei der Septim, ja, weil es ist da eigentlich für unser natürliches Hören schon verschiebt. Und dann ist die Frage, was ist richtig und was ist falsch.
Ja. Ja, und was macht das dann mit einem? Ein
Genau.
bisschen höher ist alles nicht richtig.
Genau. Also das sind wir von dieser Natürlichkeit. Ich arbeite selber mit Opernsängern, ja, viel. Und ich arbeite mit anderen, mit Jazz- und Singer-Songwritern. Und trotzdem geht es hier um diese Professionalität. Und quasi die dürfen, müssen sich an diese Regeln halten, weil sie in allen Harmonien musizieren wollen, müssen. Und auch das wunderschön ist, aber der Laie muss das nicht, der braucht diesen Anspruch nicht. Und das von dem wegzukommen. Zu sagen, okay, es ist gut. Es gibt keine falschen Noten. Es gibt nur deine persönliche Note. Wenn wir für uns singen oder in einem kleinen Kreis oder für Geburtstagsparty, ja, oder für ein Geburtstagskind. Ja.
Ja, das hast du gerade so schön gesagt. Ja. Das im Endeffekt, weißt du, dass ich mich dann selber auch wiederfinde und mich selber dann nochmal ganz anders wahrnehme. Ja.
So wie beim Malen. Wir alle können malen und zeichnen. Ob das schön ist, ob das. Wer beurteilt das? Wo sind die Institutionen, die dann sagen, ja, das ist schön, das ist gut, das stimmt jetzt akademisch, ist das richtig, die Perspektive und so weiter, ja? Ja, und beim Singen ist das das Gleiche. Wo gibt es diese Institution, die sagt, das ist jetzt richtig und das ist falsch? Und das hat sich eben entwickelt, aus meiner Sicht schon auch aus einer herausgeschälten Kunstform, die ich liebe. Ich liebe diese Kunstform. Ja? Ich liebe den Kunstgesang. Ich mag Oper, ich mag Schubert-Lieder, ich mag Pop, Rock, ja, alles. Aber es gibt auch dieses Singen der Menschen im Radio, unter der Dusche und vielleicht auch in Chören oder in kleinen Gruppen, die sagen, hey, treffen wir uns doch einmal wieder zum Singen. Und das ist leider, leider verloren gegangen. Und die meisten Sänger, die wir hören, singen ja eben auch schon angepasst, elektronisch und verändert angepasst, auch live.
Ja, so wie die Masse das hören möchte.
Genau.
Ja, passend gemacht. Ja. Das ist nochmal so ein Aufruf, wirklich ans Singen und ans Verbinden zu denken. Ne? Was ich eben so im Vorgespräch sagte, dass ich das so kenne von, also in meiner Familie, das wurde unglaublich viel gesungen. Wenn alle Tanten da waren, es wurde immer ein Lied angestimmt. Und das, also wenn ich heute irgendwo hingehe, ich fange nicht an zu singen. Aber das war früher, das war vollkommen, ne? Wir saßen zusammen. Tasse Kaffee und dann, ach, weißt du noch, und dann wurde gesungen und
Genau.
ja.
Und es geht leider, ist leider so verloren gegangen, oder dieses den Kindern vorzusingen. Also Mütter erzählen mir, sie haben jetzt Scheu, den Kindern auch vorzusingen. Oh Gott, singe ich wohl richtig? Weil wir eben auch durch diese perfekten Einspielungen und es ist einfach alles unglaublich perfekt in der Branche. Also wenn wir zum Beispiel Beatles hören, ja, Beatles-Lieder, alte Beatles, die sind aus heutiger Sicht, also die singen unter Anführungszeichen falsch. Ja, das sind ganz schräge Töne dabei, wo man denkt, nein, 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 der gehört höher, der gehört tiefer, der gehört rauf, der gehört runter, nein, 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 nein. Da ist keine Rette, die hat's gehört anders und das gehört, also, aber es ist egal, weil die Stimmung einfach passt, ja, diese Begeisterungsfähigkeit dieser jungen Männer, die da einfach losgesungen haben und mit einer unglaublichen Freude Stimmung verbreitet haben, darum geht es letztendlich, ja. Und das ist das Schöne,
Ja.
wenn wir singen und singen dürfen.
Ja. In Verbindung gehen. Und weißt du, wenn ich das jetzt schon sehe, so Mutter und Kind, da würde ein Kind niemals sagen, Mama, du singst schief. Das würde kein Kind sagen. Das
Genau.
freut sich und singt genauso schief mit.
Genau.
Ja.
Zumindest auch sicher vielleicht in einem gewissen Alter dann, aber wenn es von Anfang an gewohnt ist, dass die Mama für das Kind singt, ja, oder auch der Papa. Und es tut so gut, ja, diese Vibrationen zu spüren, diese Schwingungen wahrzunehmen, die Räume, die tiefere Stimme vom Papa und die hellere von der Mama und, ja, und alle klingen auch anders, Oma klingt anders und also da entstehen ja unglaublich viele innere Bilder und innere Raumbilder auch für das Kind und für das Baby, ja. Das ist ja ein Aspekt vielleicht, den ich noch erzählen möchte, ist dieses äußere Raum und innerer Raum, das finde ich ganz, ganz spannend, falls das noch Platz.
Gerne, gerne.
Ja.
Ja.
Nehmen wir an, also ich erzähle ein bisschen Geschichte, gell? Nehmen wir an, das ist der Patrick. Und der Patrick hat einen sehr strengen Vater. Und dieser Patrick ist eigentlich ein sehr offener, ein offenes Wesen, ein offener Bub, ja, der fröhlich dadurch durch sein Leben gehen könnte. Aber der Vater ist sehr streng und hebt manchmal gerne die Hand. Ja, 80er Jahre, sagen wir. Und hebt die Hand und ein, zweimal hat er vielleicht auch schon wirklich es gespürt, diese Hand in seinem Nacken oder auf seinem Hinterkopf. Und irgendwie wird dieser Patrick, der eigentlich als offenes Wesen da durch das Leben hätte gehen können, bekommt dieser Patrick irgendwann so einen Knick in sein Instrument, weil er diese Drohung von außen immer wieder spürt. Und plötzlich wird, ich weiß nicht, ob es jetzt hörbar wird, auch diese Engstelle beim Patrick in der Sprechstimme hörbar. Ja, weil dieses Instrument quasi da immer einen Knick bekommen hat. Und wenn jetzt Patrick dann zu singen beginnt, dann wird er das natürlich auch hören und spüren. Wenn wir aber jetzt beginnen, zum Beispiel zu bewegen während des Singens, zu lösen, plötzlich gehen diese Räume auf und dann kann es eben passieren, dass diese Räume, die vorher den Patrick eingeengt haben, innen drinnen spürbar waren und innen sich dann lösen und plötzlich diese Geschichte, diese alte Geschichte auch wieder hochkommt. Und plötzlich der Vater quasi wie im Raum steht und sagt, ja, die Bewegung, das ist, ja, und es beginnt sozusagen ein Lösungsprozess durch das Singen, weil eben es einem innen drinnen bewusst wird, wie diese Räume, die seinerzeit im Außen eingeengt werden, sich innen drinnen widerspiegeln. Und wenn wir uns dessen innen drinnen bewusster werden und befreien, plötzlich auch außen sich neue Türen wieder öffnen. Das ist das ganz Spannende, dass wenn innen drinnen die Räume größer werden, auch im Außen die Spielräume im Leben größer werden. Ein Beispiel, genau, ein Beispiel. Eine Klientin mit so ein bisschen eingeengter Stimme, so ist zu mir gekommen und hat gesagt, ja, sie hat Stimme ist immer so eng und belegt und es ist alles so eng und so. Und dann irgendwie sind wir auf das Thema gekommen, ihre Wohnung. Ihre Wohnung. Sie hat zwei, drei Kinder mit Mann und sie hat in ihrer eigenen Wohnung keinen Platz für sich. Und sie sagt, sobald sie nach Hause kommt und die Tür öffnet, merkt sie dieses einengende Gefühl. Und immer wenn sie zu Hause ist, zieht sie auch die Stimme zusammen. Ja? Und wenn das plötzlich bewusst wird, dass die Stimme spiegelt dessen ist, was sich im Außen widerspiegelt, nämlich dass außen kein Raum ist, kein Platz ist, nicht einmal quasi ein eigenes Sofa zu haben oder einen eigenen Platz, um die Yogamatte aufzurollen, ja, merkt man, ich brauche einen Platz, wo ich meine Yogamatte aufrolle und dann wird wirklich spürbar, wie sich diese Räume auftun, wenn wir uns dann im Außen kümmern um unsere Räume, weil dann nach innen drinnen wir mehr Platz für die Räume haben. Und das Singen und die Auseinandersetzung mit dem Singen oder mit der Stimme kann genau solche Dinge aufzeigen. Also wenn wir im Außen nicht schwingen können, dann geht es innen drinnen nicht und vice versa.
Ja, das zeigt sich ja quasi alles dann auf körperlicher Ebene, ne?
Genau.
Ja.
Und engt unser Potenzial, so wie wir eigentlich schwingen könnten und wie wir von Natur aus vibrieren, ja, und können diese Einschränkungen, ja. Enge, eben, oder sei, du darfst nicht laut sein, sei nicht vorlaut. Ah, herrlich, ja. Vorlaut, ja. Und dann wird man immer stiller, kleiner und beginnt eigentlich weniger zu schwingen, ja. Und wird, das Instrument wird immer kleiner und der Druck wird aber auch dann oft immer größer.
Uiuiui. Ich glaube, also mich hast du da schon an sehr, sehr viel erinnert und ich habe mich da gerade sehr oft selbst gesehen und das war mir gar nicht so bewusst, weißt du, weil man sich ja so dran gewöhnt, ne? Man gewöhnt sich dann ja auch so an diesen viel kleineren Raum und wenn wir eigentlich für was ganz anderes gedacht sind, das wird schon allein, wenn ich so mache, wenn ich mich weitermache, habe ich ja schon eine ganz andere Stimme und viel mehr Power und Kraft und
Genau.
ganz andere Erscheinung und wie oft nehmen wir das gar nicht wahr, was wir gerade selber so quasi ausstrahlen. Ja.
Und wenn wir einen Sänger hören oder sehen auf der Bühne, oder warum gehen wir zu einem Konzert? Weil wir dann einen Menschen sehen, der, oder eine Frau und ein Mann, Sänger, Sängerin, die auf der Bühne so richtig loslegt und sich selbst eigentlich feiert. Sehr oft, ja, sind so diese Konzerte, wow, da feiert jemand sich selbst. Ja, der zeigt sich, wie er ist oder wie sie ist, meist fröhlich gestimmt, gute Laune, Stimme macht auf oder sehr sensibel, berührt, fein, weich, liebevoll. Und wir als Zuhörende sagen dann, das fühlt sich so gut an, das ist so schön, deshalb geht zu dem Konzert. Was mich innen drinnen berührt, wie der andere, der jetzt auf der Bühne ist, gerade sich mir zeigt und ich quasi das innen drinnen spüre. Wir können es uns aber immer wieder selber auch holen. Ja, dieses Klingen, Schwingen, Summen, Einschwingen. Also es gibt dann schon auch Routinen, die man auch mitbekommen kann, lernen kann, zu sagen, okay, ich schwinge mich auf den Tag ein und ich stimme mich auf den Tag ein, mit gewissen Körperübungen oder dann eben auch mit Klingen, mit Singen, mit Liedern. Und ja, das darf viel, viel mehr wieder in das Leben der Menschen kommen, aus meiner Sicht. Dieses Bewusstsein, hey, du bist ein schwingendes Wesen, du pulsierst und schwingst, aber die Umstände lassen dich nicht so schwingen, wie du eigentlich gerne möchtest. Aber es gibt dann immer so kleine Nischen, wo so Räume aufgehen, wo man das dann doch wieder tun kann und machen kann.
Ja, und das hört sich ja, weißt du, das nicht nur es hört sich, das fühlt sich eigentlich viel natürlicher an, ne? Das ist ja, dass wir dann auch ganz viele so wieder hinkommen und ich glaube, so schon allein dieses Singen und sich mal selber wieder ganz anders wahrnehmen.
Tut sich, denke ich, auch sehr viel. Es gibt eben jetzt Singkreise für heilsames Singen. Es gibt das Mantren-Singen, das jetzt so aus der Yoga-Szene und aus der Alternativszene sich sehr verbreitet und entwickelt. Also so weg von diesem Chorsingen, sondern eher zu Veranstaltungen, wo es um dieses freiere Singen geht. Oder wir haben jetzt einen Chor in Graz, der heißt Mega Fun Chor, ja, wo es nur
Schön.
darum geht, Freude zu haben am Singen. Ja, gar nicht jetzt Auftritte hinzuarbeiten, sondern nur dieses, komm mal hin, um zu singen. Und da tut sich Gott sei Dank viel und ich hoffe, dass sich da noch viel, viel, viel mehr tun wird. Eben auch durch vielleicht solche Kongresse oder durch Veranstaltungen, die es in diese Richtung gibt. Also da bin ich ganz fest überzeugt, dass oder schwingend überzeugt eigentlich, besser als fest überzeugt, schwingend davon überzeugt, dass das sich neue Fenster auch auftun aufgrund der neuen Zeitschwingung und aufgrund der neuen Schwingung dieser neuen Zeit, in die wir da ja auch jetzt gehen und in der wir uns ja auch hinbewegen.
Ja. Ach, Robert, wunderschön, was du für Räume aufgemacht hast. Ich danke dir sehr und ich
Gerne.
habe da sehr, sehr viel gerade für mich auch mitgenommen.
Gerne.
Wer kann sich alles bei dir melden?
Jede und jeder, der sagt, möchte meine Stimme entdecken, möchte über meine Stimme mehr von mir selbst erfahren, singen lernen, besser singen lernen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, auch online, biete also auch Online-Kurse an, bin im Aufbau von einer großen Online-Akademie, die ich gerade aufbaue, um eben auch dieses Medium online nützen zu können, um die Stimme zu entfalten. Das geht natürlich, und das ist so spannend, nicht mit den herkömmlichen alten Methoden, wie pa ba 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 bam bam bam, dass man so singen lernt, sondern dass man wirklich sein Instrument einmal kennenlernt. Da geht es viel um Wahrnehmung, um Spüren und natürlich dann schon auch für sich zu Hause zu singen, auch aufzunehmen. Man kann sie also mit dem Handy aufnehmen. Das ist ja, diese Möglichkeiten haben wir jetzt ja alle. Und das Schöne ist, dass man dann sich nicht gleich präsentieren muss und zeigen muss, sondern dass man das zu Hause selbst erfahren kann. Aber eben auch wiederum, wie eben Calls, das die Möglichkeit haben, sich danach auszutauschen. Facebook ist am, oder andere Plattformen sind eine Möglichkeit, dann sich zu vernetzen mit anderen Sing-Entdeckern und Entdeckerinnen, sich auszutauschen. Also all jene, die sich mit der Stimme tiefer beschäftigen wollen und sagen, wow, ich möchte auch mich durch meine Stimme ein wenig glücklicher fühlen im Alltag.
Ja, dann rufen wir alle auf. Denkt an Singen und jeder, der sich gerade angesprochen fühlt,
Ja,
ne?
gerne.
Schreibt. Ihr
Schreibt,
bekommt sicher
schreibt.
eine Antwort. Und dann schauen wir einfach, dass wir
Ja,
demnächst alle
natürlich.
singen.
Ja, und ja, jeder, der sagt, wow, möchte meine Stimme entfalten, möchte mich kennenlernen, besser über meine eigene Stimme. Oder eben auch jene, die sagen, wow, ich habe so eben Knicke erlebt über meine Stimme oder in meiner Stimmbiografie. Auch hier gibt es ein Tool, Stimmbiografiearbeit, so hineinzuschauen, wo sind die Knicke, und das kann man schön auflösen mit unterschiedlichen Coaching-Methoden, sich das auch anzuschauen und dann eben auch singend natürlich wieder aufzulösen.
Ja, wundervoll. Wir singen. Sehr schön, wir singen und schwingen. Ja, wir laden jetzt alle ein. Jeder kann mal überlegen, wie viel er selber noch singt und einfach mal da reinspüren. Und ich glaube, wenn man jetzt einfach schon singt, weißt du, wenn ich nur drüber spreche, fange ich schon an, dass ich mich aufrichte und es fühlt sich ganz anders
Genau.
an. Und ja, ich glaube, wir haben da gerade viele inspiriert.
Schön.
Ich danke dir, Robert. Das war wirklich, das war ein wunderschöner Einblick in diesen Heilraum Singen. Ich danke dir.
Gerne. Sehr gerne.
Ich danke dir und ja, euch viel Spaß beim Ausprobieren. Und wer noch Fragen hat, der schreibt den Robert einfach an. Und ich freue mich auch über Rückmeldungen. Also schreibt uns doch einfach, wie das Gespräch so für euch war, ob wir euch da inspiriert haben, ob ihr euch da selber seht. Ich freue mich auch immer über Feedback. Viel Spaß euch.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.